Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Auf wackligen Beinen. Es ist der Albtraum aller Eltern. Wo ist Yara? Die panischen Schreie ihrer Mutter Melanie hallen über den weißen, feinkörnigen Sandstrand des renaturierten Baggersees. Köpfe drehen sich. Manche überrascht, manche irritiert, manche ängstlich. Und es kommt immer mehr Bewegung in die zuvor träge dümpelnde Menschenmenge. Es ist das letzte Wochenende, bevor die Sommerferien vorüber sind. Und an diesem ungewöhnlich heißen Spätsommertag suchen sie alle Abkühlung im Schatten ihrer Sonnenschirme und im blaugrünen Wasser des Sees. Aus Sekunden wird eine Ewigkeit und Melanies Sinne sind geschärft, wie es nur die einer Mutter sind, die ihr Kind in akuter Lebensgefahr wähnt. Melanie war noch nie eine schnelle Läuferin, doch heute fliegt sie förmlich und nimmt den heißen Sand unter ihren nackten Fußsohlen kaum wahr. In einiger Entfernung sieht sie eine Menschentraube, ein Detail, das in dem Wimmelbild aus bunten Badehosen, eisschleckenden Kindern und verliebten Teenagern auf extra großen Badetüchern stört, nicht in die entspannte und friedliche Idylle des Tages passt. Als würden Pixel in einer perfekten Computersimulation fehlen, denkt die selbstständige Softwareentwicklerin. Melanies Nebennieren entladen eine weitere Dosis Adrenalin in ihren Blutkreislauf. Augenblicklich steigert sich die Herzfrequenz der 42-Jährigen und erreicht einen neuen Peak. Ihre Gefäße verengen sich und der Blutdruck der Frau steigt in bedenkliche Höhen. Mit einem letzten Sprint erreicht sie die beunruhigende Menschenansammlung und verschafft sich mit ihren Ellenbogen ruppig und kompromisslos Zutritt ins Innere des Kreises. Wie aus einem schlechten Film wirkt die Szene, die sie hier vorfindet. Während die Zeit scheinbar stehen bleibt, blickt sie auf den jungen Mann in roten Badeshorts. Er kniet im Sand und beugt sich über ein kleines Mädchen mit dunklen, nassen Locken. An den dichten, wunderschönen Haaren und dem Badeanzug erkennt sie sofort, dass es Yara ist. Nur für ein paar Minuten war sie abgelenkt gewesen, weil sie Yaras fünfjährigen Bruder Pete mit einer neuen Schicht Sonnenmilch eingeschmiert hatte. Als sie sich dann wieder umdrehte, war die schüchterne Grundschülerin verschwunden. Zuerst war Melanie noch ruhig geblieben, doch kurz darauf ging dann das Kopfkino los und sie hatte Pete bei ihrem Vater gelassen und begonnen, hektisch den Strand abzusuchen. »Was ist mit ihr? Was ist passiert? Lebt sie noch?« Ein blonder Mann erzählt, dass sein Sohn bemerkt hatte, dass das kleine Mädchen im roten Badeanzug nicht, wie zuerst angenommen, schnorchelte, sondern leblos auf dem Wasser trieb. Er hatte Yara sofort gepackt und ans nahe Ufer getragen, wo der Rettungsschwimmer des DLRG dann übernommen und mit der Reanimation des bewusstlosen Kindes begonnen hatte. Melanie packt den knienden Retter an der ihr zugewandten Schulter. Ihre Fingernägel graben sich unbeabsichtigt tief in sein Fleisch, doch der Mann ist so in seine Reanimation vertieft, dass er davon nichts bemerkt. Von hinten tritt eine Frau, die selber Mutter ist, heran und nimmt Melanie behutsam in den Arm, zieht sie sanft, aber bestimmt ein Stück zurück, um dem jungen Rettungsschwimmer, der gerade alles dafür gibt, das verunglückte Mädchen zu retten, den notwendigen Raum für seine professionellen Erste-Hilfe-Maßnahmen zu geben. Yara ist ein vernünftiges, eher vorsichtiges Kind. Doch sie hat ein Manko, das ihr wohl heute zum Verhängnis geworden ist. Noch immer kann das Mädchen nicht richtig schwimmen. Trotz mehrerer Anläufe, es zu lernen, war die 10-Jährige bis heute unsicher und mied deshalb tiefes Wasser. Erst war es die Pandemie gewesen, die der Mission Seepferdchen im Gruppenunterricht einen Strich durch die Rechnung machte. Dann ein zweiter, ebenso kostspieliger wie erfolgloser Anlauf, eine Sportstudentin, die Yara mehrere Einzelstunden Unterricht gegeben, aber den Bogen offensichtlich nicht rausgehabt hatte. Melanie ist kraftlos im Sand zusammengesunken, als sie ihre Tochter husten hört. »Ich habe sie wieder. Sie atmet«, stößt ihr junger Lebensretter in einer Mischung aus Erleichterung und vollkommene Erschöpfung hervor. Der Mann ist mindestens genauso vollgepumpt mit Adrenalin wie Melanie. Eine Minute später treffen der alarmierte Notarzt und eine Rettungssanitäterin ein. Nachdem sie Yaras Vitalfunktionen überprüft haben, fahren sie Mutter und Tochter mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus. Eine Stunde später, nachdem er ihren kleinen Bruder zu den Großeltern gebracht hat, trifft auch Jaras Vater Ralf in der Klinik ein. Gerade rechtzeitig, um zu erfahren, dass seine Tochter riesengroßes Glück gehabt hat. Doch auch wenn das Mädchen äußerlich unversehrt scheint und es so aussieht, als würde sie sich nach ihrer dramatischen Rettung erstaunlich schnell wieder erholen, nehmen die Mediziner eine gründliche Untersuchung vor. Sie beschließen, Jara trotz freier Lunge und normaler geistiger Verfassung über Nacht stationär zu beobachten. Zu riskant erscheint den Ärzten das Risiko unentdeckter Lungenschäden, die gegebenenfalls frühzeitig erkannt werden müssen, um ein möglicherweise tödliches Lungenversagen zu verhindern. Gemeinsam mit Mama Melanie bezieht die kleine Patientin ein Familienzimmer und die beiden fallen nach den Strapazen des Tages schnell in einen tiefen und erholsamen Schlaf. 2 Wochen später. Jara steht nervös vor dem Spiegel und betrachtet verstört ihre wackeligen Beine. Seit einigen Tagen hat die Viertklässlerin Schwierigkeiten beim Gehen und weiß nicht warum. Auch ihre Eltern sind ratlos, was sie besonders beunruhigt, ist die Beobachtung, dass sich Jaras Zustand im Laufe des Tages verschlechtert. Während sie am Morgen auf dem Schulweg fast normal zu laufen scheint, ist ihr Gang nachmittags, wenn sie nach Hause kommt, schon unsicherer und zum Abend hin wankt das zuvor kerngesunde Mädchen regelrecht und stolpert sogar des Öfteren. Ob die Ärzte, nachdem Jara fast ertrunken war, ein entscheidendes Detail übersehen haben? Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Unglaublich krank. Wir haben den ersten Teil einer Geschichte gehört, der albtraumartig ist. Martin, du weißt genau warum, du hast kleine Söhne.
Mhm. Ja, das ist auch immer das Thema, halt die Kinder vom Wasser weg. Ja, und
behalte
wenn du dir
sie
überlegst,
im Auge, lass sie nie aus den Augen.
Also auch dieses Thema Ertrinken und Badeunfälle, wenn du dir überlegst, dass jedes Jahr etwa weltweit 336.000 Menschen ertrinken, wobei Kinder da eine ganz besondere Rolle spielen, dann ist das schon...
Das heißt, jeden Tag über 1.000 Menschen.
Ja, und Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren, für die
sind, die
sind sehr gefährdet, ne, weil die ja einfach noch nicht schwimmen können. Hm. Und deswegen ist es halt auch wichtig, die Kinder möglichst frühzeitig dann auch zum Schwimmkurs oder zum Schwimmen zu bringen, dass dann auch diese Angst verloren geht, wenn dann Kinder Richtung Wasser gehen.
Die Angst der Eltern, genau. Aber wir haben es ja hier in der Geschichte gehört, ne? Da kommt so ein seltsames Jahr, Corona-Jahr, wenn man eben nicht an öffentliche Orte, nicht in Schwimmbäder gegangen ist. Das reißt dann so eine zeitliche Lücke in den Seepferdchen-Schwimmkursplan. Und dann ist man so aus der Kurve gehauen, weil Schwimmen lernen braucht eben Zeit. Und wenn man das nicht in jungen Jahren schon hinter sich gebracht hat, dann wird es wirklich schwer, diese Zeit zu finden.
Ja.
Und wenn es nicht lange ausgedehnte Urlaube gibt, in denen man sich genau dem nur widmen kann, dann kann man ganz schön auf dem Schlauch stehen.
Ja, aber das macht einem wirklich, wirklich Angst. Also das Thema Wasser und Kinder, das macht bei mir echt immer so eine Gänsehaut.
Absolut.
Wenn man überlegt, also ich habe es gerade gesagt, Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren, da ist das Ertrinken die häufigste Todesursache. Mhm. Und im Alter von 5 bis 14 die zweithäufigste nach den Verkehrsunfällen.
Der Irre. Du, nicht lange her, ich war mit meiner Tochter essen auf Mallorca und in dem Lokal gab es einen kleinen Fischteich mit so wie auf einem Filmset, so Pappmaché-Felsen. Und ich würde mal sagen, 2, 2,5-Jährige. Und natürlich war das super interessant, sich da drüber zu beugen und den Fisch jetzt zu gucken. Und ich habe noch gedacht, ah ja, guck mal, das ist die Mutter. Und wie ich das zweite Mal hingucke, sehe ich aber, wie die Frau wegläuft. Das war nicht die Mutter. Da hing das Kind schon kopfüber, die Beine hoch, in dem Fischteich. Ich wusste gar nicht, wie lange schon. Und wieder sofort hingehechtet. Aber es geht so wahnsinnig schnell. Da hat die das Gleichgewicht verloren.
Ja, und vor allen Dingen, da reicht ja schon wenig Wasser aus, um da eine gefährliche Situation zu erzeugen.
Das war noch nicht mal kniehoch. Also das Kind war kopfüber bis zum Bauchnabel im Wasser. Fakt war, die Eltern, die dort Platz genommen hatten, wenn die schon mal auf Toilette gewesen wären, hätten die diesen Teich gesehen. Mhm. Der war von deren Tisch überhaupt nicht einsehbar. Mhm. Und das war genau so im toten Winkel. Also wie auch immer, es kann schnell gehen und das... Ja,
also ich meine, ich glaube, egal mit wem du redest, jeder hat irgendwie schon mal eine schlechte Erfahrung mit Wasser gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, als wir klein waren, meine Schwester, die hatte dann die glorreiche Idee, sich dann Schwimmflügel an den Füßen festzumachen und ist dann
mega
einfach ins Wasser gegangen, weißt ja, was passiert.
Natürlich, mein Bruder hat mir wir hatten so Schwimmreif,
Schaumstoffdinger, ganz gefährlich.
Furchtbar gefährlich. Und dann habt ihr sie auch unter Wasser gefunden?
Ja, wir haben das Gott sei Dank gesehen. Also meine Eltern haben das gesehen, haben sie da rausgefischt. Mir selber ist das auch als kleines Kind passiert. Bin wohl irgendwie so an der Hafenkante lang spaziert und bin dann da irgendwie runtergefallen. Mein Vater hat mich dann aus dem Hafen gezogen.
Zack.
Im Urlaub.
Warst du.
Ja.
Hat er mitbekommen, wie du da reingefallen bist?
Ja, der hat nur geguckt, wo ich bin. Ich war weg und dann haben irgendwelche Passanten dann gezeigt, da. Da hat aber keiner dann mal hinterher geguckt.
Das ist auch irre. Aber die Menschen sind auch oft gelähmt, wenn sowas passiert. Ich hatte meinen Sohn also Ufernähe am Meer auch einmal, ich hätte den nicht gesehen, wenn nicht jemand gezeigt, eigentlich nicht direkt, sondern ein Mädchen schaute gebannt dorthin. Ich wollte beiden die Schwimmflügel anziehen und hatte ihn. Also 2 Sekunden. Ich hatte mich meiner Tochter zugewendet und meinem Sohn gesagt, du bleibst hier stehen. Mein Sohn war der Kleinere und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass der so schnell wegsausen würde. Und ziehe meiner Tochter einen Schwimmflügel an und drehe mich wieder zurück, war er weg. In diesem ganzen Gewimmel, also wie es auch hier beschrieben ist, dieses Wimmelbild eines Strandes. Und ich bin extra in so eine kleine Bucht gegangen, von der ich dachte, die ist überschaubar, da sehe ich die Kinder, der war weg. Und es eben, mein Adrenalinspiegel, bam, explodiert. Und dann bin ich diesen kleinen Strand hin und her gelaufen, habe gebrüllt wie am Spieß. Und dann nahm ich eben ein Mädchen wahr, die seltsam in diesem Wasser schwamm und auf eine Stelle guckte. Die Stelle war mein Sohn. Und der war unter Wasser, guckte mich mit großen Augen an. Du, und das Bemerkenswerte ist, hätte mein Sohn sich aufgerichtet, wäre er mit dem Kopf über Wasser gewesen. Der war sozusagen in der Hocke. Das heißt, bei so kleinen Kindern darf man auch dieses Niedrigwasser absolut nicht unterschätzen. Kinder geraten in eine Starre, sobald sie mit dem Kopf unter Wasser sind.
Ja, und dann haben wir ja das große Problem des Ertrinkens. Und also das ist ja der Vorgang, wenn die dann anfangen, Wasser oder Flüssigkeit einzuatmen und dann führt das ja zur Atemnot, schweren Fällen zum Tod. Also das Einatmen des Wassers und
Das ja auch gar nicht zu verhindern ist. Ne? Also wenn der Atemreflex einsetzt, wenn man das nicht trainiert ist, wenn man jetzt ein SEAL-Taucher ist, die trainieren das. Da gibt es Trainingsprogramme. Ich habe eins mitgemacht. Oder ich habe einem beigewohnt, da ging es erst darum, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. Der Partner zählt, also es waren immer Zweiergruppen, der Partner zählt die Zeit. Die zweite Aufgabe, so, jetzt gehst du wieder unter Wasser, jeder hatte seine Zeit. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann zählt dein Partner noch einmal bis 10. Zweite Aufgabe. Dritte Aufgabe, du gehst unter Wasser, dein Partner zählt bis 10. Bei der dritten Aufgabe im Vorfeld, wo schon jeder sagt, Moment mal, das war jetzt also wirklich, mehr kann ich nicht, dann werde ich ohnmächtig. Nein, sagte der Trainer, nein. Jetzt geht es darum, wenn euer Partner bis 10 gezählt hat, dann stellt euch die Frage, warum soll ich eigentlich auftauchen? Warum probiere ich es nicht noch ein bisschen länger? Es ist bei jedem gelungen. Das Verrückte ist, am Ende hatten alle ihre Zeit, ihre erste Tauchzeit fast verdoppelt.
Aha.
Okay. Das ist Wahnsinn, oder? Sodass ich dachte, das ist eigentlich ein Training, das, also nebst dem Schwimmtraining, nicht, dass ich jetzt das für Kinder vorschlagen würde, aber als Erwachsener weil man sich eben doch hier und da Situationen ausgesetzt sieht, in denen man diese Selbstüberwindung oder das Einschätzen der eigenen Kräfte doch braucht, ist das durchaus ein Training, von dem ich dachte, das werde ich machen. Ich werde das machen, also natürlich unter professioneller Leitung. Aber das möchte ich gerne ausprobieren, was es so an Grenzüberschreitungen gibt, also gelenkte Grenzüberschreitungen, um sich selber besser einzuschätzen, die Kräfte einzuschätzen. Entschuldige, ich bin jetzt abgewichen. Ich würde gerne über das Phänomen sprechen, dass solche Unfälle ja oft passieren. Nur wir hatten jetzt diese Restaurantsituation, das ist klar, das Kind gerät aus dem Blickfeld am Strand, viele Menschen, viele fremde Menschen, anonyme Masse, das Kind gerät aus dem Blickfeld. Aber sowas passiert ja auch in Gruppen, auch in der Familie.
Ja, dass man dann entsprechend abgelenkt ist, dass man dann die Kinder aus den Augen verliert. Und
dieses wohlige Gefühl hat von, wir sind alle zusammen, alle passen zusammen auf.
Genau, irgendeiner guckt dann schon drauf und da ist ja dieses Thema vielleicht auch der Multicrew Communication, was man so aus der Flugsicherheit oder bei den Piloten auch kennt, also dass man vorher halt abspricht, wer zuständig ist.
Vor Abflug?
Genau.
In dem Fall vor Partybeginn.
Vor Partybeginn? Mhm. Ja. Muss man nur aufpassen, dass man nicht für alle Kinder zuständig ist bei so einem großen Kinderparty.
Ja, man kann ja im Schichtwechsel dann sozusagen zuständig sein.
Das stimmt.
Ne? Sollen wir nochmal darauf eingehen, was man tut im Falle des, wenn man in diese Situation gerät?
Also du meinst die Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Ertrinkungsunfällen, wie man sagt. Mhm. Ja, also erstmal, na klar, sofortige Rettung, also das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser holen. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Und dann sofort Notruf auch absetzen und professionelle Hilfe anfordern. Mhm. Also den Rettungsdienst rufen. Dann Überprüfung der Vitalzeichen. Am besten ist natürlich, wenn mehrere Leute da sind, dass diese Aufgaben dann auch verteilt werden. Ne? Dass jeder auch was macht. Ne? Aber auch hier wieder die Kommunikation sehr wichtig, dass halt man auch klar sagt, ich kümmere mich um das Kind. Gucke, wie sind die Vitalparameter, atmet das Kind, hat es Puls, ne? Und dann, wenn kein Puls da ist und das Kind nicht atmet, dann sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen, ne? Ja, also da ist 30 Brustkompression mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Kompressionen pro Minute.
Ne? Stay, und dann, stay, stay, stay,
genau.
Stay
in alive. Sehr gut.
Stay in alive.
Und dann zwei Rettungsatemzüge. Ne? Mhm. Da muss man einfach auch sicherstellen, dass der Kopf dann des Kindes nach hinten geneigt ist und der Kiefer dann angehoben ist, um die Atemwege dann auch zu öffnen. Und dass nichts im Mund ist, ne? Immer gucken. Im Mund nochmal gucken. Nicht,
dass also der Mund frei ist.
Wenn es im Wasser ist, weiß ich nicht, Seetang oder sonst was, wenn es im Meer war beispielsweise. Dass man da auch guckt, dass nicht irgendwas dann die Atemwege verschließt.
Und dann, wenn Atmung wieder einsetzt oder Atmung noch vorhanden ist, dann gilt es aber auf die Seite zu legen, damit Wasser oder möglicherweise Erbrochenes, ne? Nicht
stabile Seitenlage, genau.
Und dass man sich nicht daran dann verschlucken kann.
Ganz genau.
Ganz erschreckend fand ich ja, also dieses sozusagen Ertrinken nach dem Nicht-Ertrunken-Sein, weil das Glück und die Freude ja so groß ist, wenn jemand aus dem Wasser gerettet wurde. Das heißt aber erstmal gar nichts. Und deswegen ist eine Zweitversorgung so, nicht Zweit- oder Nachsorge so wichtig im Krankenhaus. Ja. Ist ja auch in unserer Geschichte.
Die sekundäre Ertrinken dann, ne?
Ja, also, schlimmer
oder Begriff. Verzögertes Ertrinken kann man auch sagen dann, ne?
Und was dann bedeutet, dass so viel Wasser in die Lungen geraten ist, dass der Organismus, die Lungen damit nicht klarkommen.
Das ist eine Reizung der Lunge und dadurch entwickelt sich dann halt auch Stunden oder vielleicht auch Tage später nach dem Einatmen des Wassers dann auch also diese Symptome. Also man hat dann Atembeschwerden oder schnelles Atmen, was darauf hinweist, anhaltender Husten als Symptom, auch Müdigkeit, extreme Erschöpfung, die dann auftreten kann mit Brustschmerzen und Fieber. Und dann halt, das merkt man bei Kindern dann häufig dann auch an der Verhaltensänderung, also Gereiztheit und Verwirrung dann auch der Kinder häufig, ne? Also ist jetzt nicht nur auf Kinder bezogen, aber insbesondere, weil wir das ja hier in dem Fall haben, ne?
Mhm. Und dann habe ich von was gehört, das fand ich ganz irre, dass eigentlich gar kein Wasser in den Körper eindringt, es aber zu einem Erstickungstod sozusagen kommt im Wasser.
Also du meinst den sogenannten trockenen Ertrinkungstod, also da kommt es dann zu einem Krampf der Stimmritze. Das ist so, man nennt das dann wieder auf schlau den Laryngospasmus, wodurch dann kein Wasser in die Lunge gelangt, aber auch
keine Luft
ein Sauerstoffmangel entsteht einfach, ne, dadurch.
Mhm.
Ja, auch eine heftige Geschichte.
Unserer Protagonistin der Geschichte geht es, was jetzt dieses Fast-Ertrinken angeht, eigentlich gut und trotzdem kommt es zu einem Symptom, das durchaus eben auch eine Folge dieses Vorfalls sein könnte, dass sie auf wackeligen Beinen plötzlich steht,
dass
sie schwache Beine hat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein so hoher Sauerstoffmangel vorgelegen hat, dass es da zu Nervenschädigungen gekommen ist, ne?
Kann durchaus im Zusammenhang stehen. Da ist jetzt wichtig, was gibt es für weitere Symptome? Also auch wichtig, eine neurologische Untersuchung jetzt erstmal, um zu gucken, was ist da wirklich passiert? Was sind die Gründe für diese wackeligen Beine? Mhm. Damit man da auch einfach dann in der Diagnostik weiterkommt.
Mhm. Gut, das bedeutet, dass wir uns den zweiten Teil anhören, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, das tun wir jetzt. Melanie und Ralf sind zutiefst besorgt und bringen Jara zu ihrem Kinderarzt, Dr. Hartmut Jocek, der eine erste Untersuchung durchführt. Jara zeigt auch in seiner Praxis leichte Gangstörungen und gelegentliche unwillkürliche Muskelzuckungen in den Beinen. Der erfahrene Pädiater und passionierte Taucher ist in seinem Element. Falls das in Jaras Lunge eingedrungene Seewasser vor dem Aushusten den Gasaustausch der Lungenbläschen blockiert haben sollte, könnte dies einen unentdeckten Sauerstoffmangel hervorgerufen haben, vermutet der Mediziner. Die vorübergehende Unterversorgung des Gehirns könnte seiner Ansicht nach die Ursache leichter Schäden des neuronalen Systems sein, die sich nun symptomatisch in Jaras Bewegungsstörungen manifestieren. Eindeutig ein Fall für einen Spezialisten, weshalb Dr. Jocek Jara umgehend zu einem auf Kinder spezialisierten Neurologen am anderen Ende der Stadt überweist. Dr. Siegburg legt besonderes Augenmerk auf die dionalen Schwankungen der Symptome, also die Verschlechterung von Jaras Bewegungsfähigkeit im Laufe des Tages, und beginnt weitere neurologische Tests durchzuführen. Als erstes stehen Blutuntersuchungen auf dem Plan, um verschiedene Blutwerte, darunter Elektrolyte, Leberenzyme und Muskelenzyme zu überprüfen und so Anomalien in Jaras Körper zu identifizieren, die auf bestimmte Krankheiten hinweisen können. Eine Magnetresonanztomographie wird eingesetzt, um detaillierte Bilder von Jaras Gehirn und ihrem Rückenmark zu erstellen und etwaige strukturelle Fehlbildungen im Gehirn zu erkennen, die möglicherweise für Jaras Symptome verantwortlich sind. Doch weder die Laborergebnisse noch die Bildgebung des MRT zeigen Abnormitäten, was die Diagnose weiter verunmöglicht. Der sympathische Arzt, der neben seiner Tätigkeit als niedergelassener Neurologe auch einmal wöchentlich als Belegarzt in der Uniklinik RWTH arbeitet, bestellt Jara zu einer ausführlichen Untersuchung ins Klinikum. Hier stellt er Jara und ihre Mutter Dr. Valente, einem Experten für Bewegungsstörungen, vor. Auch Valente vermutet eine neurologische Erkrankung und ordnet eine Lumbalpunktion an, um den Liquor cerebrospinalis der kleinen Patientin zu analysieren. Eine Lumbalpunktion kann Hinweise auf entzündliche oder degenerative Erkrankungen des Nervensystems geben. Die Ergebnisse der Liquor-Untersuchung zeigen eine leichte Erhöhung der Proteinwerte, was auf eine mögliche Neurotransmitterstörung hinweist. Um die Diagnostik zu erweitern, wird Jara danach einer sogenannten Elektromyographie, EMG, unterzogen. Dr. Valente versucht so aus neurologischer Sicht die Funktion der den Muskel innervierenden Nerven einzuschätzen. Er erhofft sich so auch eine Unterscheidung zwischen Erkrankungen der Nerven, sogenannter Neuropathien, und Krankheiten der Muskulatur, sogenannter Myopathien, die sich in der Symptomatik klinisch häufig nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen. Diese Untersuchung misst die elektrische Aktivität der Muskeln und der Nerven, die sie steuern. Ein EMG kann uns helfen, herauszufinden, ob die Muskelschwäche von einer Störung der Nerven oder der Muskeln selbst verursacht wird, erklärt Dr. Valente. Die Ergebnisse sind jedoch unauffällig. Dr. Valente zieht nun verschiedene Differentialdiagnosen in Betracht. Zunächst denkt der Mediziner an einen aromatische L-Aminosäure-Decarboxylase, AADC-Mangel. Dieser Mangel führt zu einer Hypotonie, also einem niedrigen Muskeltonus, und zu Bewegungsstörungen, erläutert er. Typisch wären allerdings auch sogenannte okulogyre Krisen, nicht epileptische Bewegungsstörungen der Augen, führt der Experte weiter aus. Blickkrämpfe, bei denen sich die Augäpfel in eine bestimmte Richtung bewegen, ohne dass die Betroffenen dies kontrollieren können. Eine umfassende neurologische Untersuchung und spezifische Tests auf diese Krisen ergeben jedoch bei Yara keine Übereinstimmungen mit ihren Symptomen. Als Yara im Wartezimmer ihre Hausaufgaben macht, spricht Valente gegenüber Melanie einen weiteren heiklen Verdacht an. Eine andere Möglichkeit ist eine mitochondriale Erkrankung wie das leider unheilbare Lee-Syndrom, eröffnet Dr. Valente der schockierten Mutter. Diese Krankheiten beinhalten oft Multisystembeteiligung und Laktatazidose. Er erklärt weiter, bei der Laktatazidose handelt es sich um eine Ansammlung von Milchsäure im Körper, die zu Muskelkrämpfen und Schwäche führen kann. Ein weiteres MRT und spezifische Tests auf derartige mitochondriale Erkrankungen werden durchgeführt, aber die Ergebnisse sind nicht eindeutig, denn es gibt keine Anzeichen von Laktatazidose oder anderen typischen Symptomen. Wir müssen noch tiefer graben. Es tut mir leid, dass wir Yara und Ihnen das zumuten müssen, sagt Dr. Valente ernst. Er ordnet eine Serie weiterer Tests an, um bisher unentdeckte neurologische Ursachen zu identifizieren. Doch trotz aller Bemühungen bleibt die Ursache für Yaras Symptome weiterhin im Schatten. Es gibt einige Erkrankungen, die sich so wie bei ihrer Tochter präsentieren können, aber nichts passt hier wirklich, erklärt er Melanie und entlässt Yara und ihre Mutter vorerst nach Hause. Yara merkt ihrer Mutter die Frustration an, auch wenn Melanie versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und ihre Sorgen so gut wie möglich vor der 10-Jährigen fernzuhalten. Das introvertierte Kind versucht währenddessen weiterhin tapfer am Schulalltag teilzunehmen, aber ihre wackligen Beine und unsicheren Bewegungen machen es Yara schwer, ihr Leben zu meistern. Ihre gesundheitliche Situation spitzt sich auf dramatische Weise zu, als Yara eines Samstagmorgens nicht mehr in der Lage ist, aufzustehen. Sofort ruft Melanie Dr. Valente an, der eine umgehende Einweisung in die Uniklinik RWTH Aachen veranlasst. So, die Vermutung ist, dass eine mitochondriale Erkrankung für die Symptome der Kleinen zuständig sein könnte. Mhm. Die Mitochondrien.
Ja.
Wir können uns auf die Mitochondrien jetzt stürzen und einmal klären, was denn dort passiert.
Also da passt ja wirklich dieser Spruch, was ist eine Dampfmaschine? Ne? Also
die Mitochondrien,
sind ja winzige Strukturen in unseren Zellen, die oft auch einfach als Kraftwerke der Zellen bezeichnet werden.
Sind sie ja auch,
ja,
ne?
Ja. Und was machen die? Also die produzieren quasi Energie und stellen diese Energie dann den Zellen entsprechend zur Verfügung.
Ja. Und in diesen Mitochondrien, ach komm, lass uns erklären, was ATP ist.
Adenosintriphosphat. Ne? Also genau. Was machen die? Also die Mitochondrien wandeln Nährstoffe, die durch die Nahrung aufgenommen werden von uns, in Form von Energie um. Also wichtig ist halt diese Energiespeicherung dann auch in ATP, du hast es gerade schon gesagt.
Mhm.
Und die haben ja mehrere Funktionen, also einmal diese Energieproduktion, also Mitochondrien nehmen den Zucker auf, ja, und Sauerstoff und produzieren daraus ATP. Und diesen Prozess nennt man auch die Zellatmung.
Genau.
Und dann als zweite Funktion die Regulierung des Stoffwechsels. Also sie helfen, dem Stoffwechsel der Zelle zu steuern. Und da laufen halt ganz, ganz viele biochemische Prozesse durch.
Mhm.
Und dann als dritte Funktion, weil du ja so auch immer Fanatikerin der Mineralstoffe bist, die Calciumspeicherung.
Ne? Ja.
Mitochondrien speichern auch Calcium. Und das ist ja für viele zelluläre Funktionen einfach wichtig. Also das sind ganz, ganz wichtige Systeme in unserem Körper, ohne die das Leben nicht möglich wäre.
Und dass wir überhaupt in der Lage sind, so weit zu blicken, dass wir sagen können, ich meine, gut, wir können auf die Gene blicken, warum sollten wir nicht in Mitochondrien auch blicken können? Die Mitochondrien haben aber auch ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, wenn eine Zelle endet. Also ihre
der Zelltod.
Der Zelltod.
Genau, und sie geben halt entsprechende zelluläre Signale, also sie helfen Signale innerhalb der Zelle zu regulieren, die auch für Wachstum und den Tod der Zelle wichtig sind. Also
da also den vorprogrammierten Tod oder sagen, hier ist was nicht in Ordnung.
Hier ist was nicht in Ordnung und die Zelle muss sich jetzt
Selbstmord.
Mal. Und da gibt es ja auch eine ganze Gruppe von Erkrankungen. Das sind die sogenannten Mitochondriopathien oder mitochondrialen Erkrankungen. Mhm. Und die können halt zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Und bei den mitochondrialen Erkrankungen, das sind meistens genetische Störungen, die die Funktion der Mitochondrien beeinträchtigen. Und die Patienten haben dann häufig Muskelschwächen, neurologische Probleme, aber auch Entwicklungsverzögerungen, also wenn das in der frühen Kindheit halt auch auftritt.
Ja, das muss ja ein irre weites Spektrum sein, denn die Mitochondrien sind ja für dieses weite Spektrum zuständig.
Ja.
Und das ist dann, also grundsätzlich als Kraftwerk der Zelle, als Kraftwerk des Organismus, stellen die Mitochondrien die Energie zur Verfügung. Also ich versuche es jetzt selber nochmal ganz kurz zu verinnerlichen und produzieren Adenosintriphosphat, das heißt drei Phosphatreste. Aber Adenosintriphosphat setzt ja Energie erst frei durch eine Umwandlung, ne, in Adenosindiphosphat. Da knallt's dann sozusagen. Also da ist der Energieschub, da wird Kraft freigesetzt.
Ja, das ist quasi so eine, als du könntest das auch bezeichnen, als universelle Energiequelle unserer Zellen.
Und übrigens in jedem Lebewesen, ne? Es ist in jedem Lebewesen so.
Ja. Ja, und das besteht halt aus drei Hauptbestandteilen, kann man auch nochmal sagen. Das ist Adenin, das ist eine stickstoffhaltige Base.
Mhm.
Der Ribose, also ein Zucker.
Zucker.
Und der mit dem Adenin dann verbunden ist und zusammen das Adenosin bildet.
Mhm.
Und dann drittens drei Phosphatgruppen, du hast es schon gesagt, die drei.
Mhm.
Und das sind in Ketten, also die Phosphate sind dann quasi als Ketten verbunden.
Miteinander verbunden. Und dann wird aber eins, wird adios muchacho.
Genau, dann kann man sagen, also wie funktioniert ATP? Also die Energie, die in ATP gespeichert ist, befindet sich in der Bindung zwischen diesen Phosphatgruppen.
Mhm.
Und wenn eine dieser Bindungen durch einen biochemischen Prozess gebrochen wird, wird dann die Energie freigesetzt und die wird dann halt von der Zelle direkt genutzt, um ja, weitere Prozesse
alles,
dann durchzuführen.
Alles, der Stoffwechsel, alles, was sie tut.
Ist ja das ATP wird dann zu dem ADP, also Adenosin, wenn eine der Phosphatbindung
gelöst wird. Also so kann die Lösung einer Bindung absolut Energie freisetzen und ist sogar überlebensnotwendig. Denn wenn dieser Vorgang nicht funktioniert, kann der für eine solche Vielzahl an Störungen zuständig sein. Aber jetzt sag mir eins, ne, wenn wir von den Kraftwerken der Zelle sprechen. Eine Schwächung der Mitochondrien, kann ich das zusammenbringen mit dem Burnout-Syndrom? Da schüttelt er den Kopf, der Professor.
Nee. Würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Also, ich glaube, das führt mich nicht immer so auf das Glatteis.
Du, wir lassen die Kuh einfach auf dem Eis stehen und wir kommen da irgendwann nochmal drauf zurück. Aber wenn wir jetzt über mitochondriale Erkrankungen sprechen, die, wie du ja eben schon gesagt hast, die auch oft genetisch bedingt sind, es gibt ja sicher welche, nach denen jetzt gesucht würde oder wird.
Ja, also es gibt halt schwere neurodegenerative Erkrankungen, die da eine Rolle spielen, wo man auch drauf gucken muss. Also wo
eben ein genanntes aus der Geschichte.
Ja, genau. Und also da gibt es eine ganze Vielzahl. Da gibt es ja ganze Ambulanzen, die sich halt nur in der Klinik gerade mit diesen mitochondrialen Erkrankungen auch auseinandersetzen. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Symptome. Von der Muskelschwäche und den Muskelschmerzen bis über Herzprobleme und Augenprobleme. Und was man einfach nochmal sagen muss, die mitochondrialen Erkrankungen, das sind häufig genetische Mutationen. Also mitochondriale Erkrankungen werden oft durch Mutationen in der mitochondrialen DNA oder der nuklearen DNA verursacht, also in diesen Bereichen. Und da ist ganz interessant auch das Vererbungsmuster,
weil jetzt da sagst gibt's ein du's.
Special.
Genau, die mitochondriale
DNA wird nur von der Mutter vererbt. Mhm. Und Mutationen in dieser DNA können daher mütterlicherseits weitergegeben werden.
Von Kraftwerk zu Kraftwerk.
Ganz genau, ja.
Zumindest bietet dies die Einschränkung in der Suche, dass man zumindest, wenn es darum geht, sucht man nach vererbbaren Diseases, dann weiß man wenigstens, dass man nur bei der Mutter zu suchen haben. Finden wir das Positive daran.
Wir gucken weiter, oder?
Wollte ich gerade sagen. Sollen wir uns den dritten Teil anhören? Wir hoffen, wir haben Licht in die Mitochondrien gebracht und die Funktionsweise. Also, wir hören den dritten Teil. Wir brauchen eine umfassende, eine multidisziplinäre Analyse, sagt Dr. Valente bei der Ankunft der Familie und schlägt vor, Yaras Fall in der am übernächsten Tag stattfindenden Fallkonferenz des Aachener Zentrums für seltene Erkrankungen vorzustellen. Martin Mücke lässt sich den Fall von seinem Kollegen ausführlich schildern. Er ist beeindruckt von der Vielzahl der bereits durchgeführten Untersuchungen, die seiner Logik folgend nun durch genetische Tests komplettiert werden sollten, um mögliche Mutationen in den relevanten Sequenzen von Yaras DNA zu überprüfen. Hierbei soll der Fokus auf spezifischen Mutationen liegen, die für Bewegungsstörungen auslösende Krankheiten verantwortlich sind. Während die behandelnden Mediziner gespannt auf die Ergebnisse der DNA-Sequenzierung warten, unternehmen die Neurologen im Team des ZSEA einen Therapieversuch mit Levodopa, einem Medikament, das bei bestimmten neurologischen Störungen hilft. Er will herausfinden, ob Yara darauf anspricht. Levodopa wird normalerweise zur Behandlung der Parkinson-Krankheit eingesetzt, aber es kann auch bei anderen Bewegungsstörungen wirksam sein, erläutert er. Es ist ein Schuss ins Blaue, aber es könnte uns ohne nennenswerte Risiken wertvolle Hinweise auf die vorliegende Erkrankung ihrer Tochter geben. Das auch als L-Dopa bekannte Levodopa ist eine Vorläufersubstanz von Dopamin, einem wichtigen Neurotransmitter des zentralen Nervensystems, der sowohl emotionale als auch geistige und motorische Prozesse steuert. Es ist in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, eine Eigenschaft, über die Dopamin nicht verfügt, weshalb es nicht vom Blut ins zentrale Nervensystem gelangen und bei entsprechenden Indikationen daher auch nicht direkt substituiert werden kann. Wenige Tage nach der ersten Gabe von Levodopa zeigen sich bei der 10-Jährigen tatsächlich gravierende Verbesserungen ihrer Symptome. Yara kann wieder aufstehen und auch ihre Bewegungen werden wieder flüssiger. Dies bestätigt einen Verdacht, den Martin Mücke bereits seit der Fallkonferenz hegt und der nun auch durch die genetischen Tests bestätigt wird. Die Tests beweisen eine Mutation in Yaras GCH1-Gen, was zur endgültigen Diagnose führt. Die Schülerin ist am Segawa-Syndrom erkrankt, einer seltenen genetischen Störung, auch bekannt als dopa-responsive Dystonie, die sich vor allem in Form von Bewegungsstörungen zeigt. Die Erkrankung wurde erstmals in den 1970er Jahren beschrieben. Sie ist nach dem japanischen Neurologen Dr. Masaya Segawa benannt, der sich auf Bewegungsstörungen spezialisiert hatte, die Krankheit detailliert dokumentierte und deren Behandlungsmöglichkeiten erkannte. Das Revolutionäre an Dr. Segawas Entdeckung war die Beobachtung, dass die Symptome seiner Patienten dramatisch auf die Behandlung mit Levodopa ansprachen. Die positive Reaktion auf Levodopa ist wie auch in Yaras Fall bis heute ein Schlüsselaspekt bei der Identifizierung der Krankheit. Betroffene wie sie haben häufig Probleme mit der Koordination und Kontrolle ihrer Bewegungen, leiden unter Muskelsteifheit, unkontrollierten Bewegungen, schmerzhaften Muskelkrämpfen und Zuckungen und Schwierigkeiten beim Gehen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung war die Unterscheidung des Segawa-Syndroms von anderen Formen der Dystonie und Bewegungsstörungen. Die spezifischen tageszeitlichen Schwankungen der Symptome und die hervorragende Reaktion auf Levodopa halfen dabei, das Segawa-Syndrom als eigene Krankheitsentität zu etablieren. Die Einführung und Verfeinerung genetischer Testverfahren hat die Diagnose weiter erleichtert und ermöglicht es, die Krankheit auch in milden oder atypischen Fällen zu erkennen. Martin erklärt den Eltern die Diagnose und bespricht die langfristige Therapie mit Levodopa. Die Eltern sind erleichtert, dass Yaras Symptome so gut auf die Behandlung ansprechen und dass die Diagnose endlich klar ist. Das Mädchen beginnt eine regelmäßige Therapie mit Levodopa. Yaras Lebensqualität verbessert sich in der Folgezeit erheblich und sie kann wieder fast ohne Einschränkungen am Schulleben teilnehmen. Wie bei vielen seltenen Erkrankungen sind auch beim Segawa-Syndrom eine frühzeitige Diagnose und die richtige Behandlung entscheidende Faktoren, um ein nahezu normales Leben mit der Krankheit zu führen. Für Yara und andere Patienten ist es außerdem unerlässlich, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen und langfristig unter ärztlicher Aufsicht zu bleiben. Tatsächlich handelt es sich um eine genetische Mutation, das Segawa-Syndrom.
Genau, das Segawa-Syndrom ist vererbbar. Es wird hauptsächlich autosomal dominant vererbt.
Das heißt aber auch autosomal rezessiv.
Genau.
Also alles kann, nichts muss.
Genau, es gibt beide Formen.
Okay.
Also bei dem autosomal dominant vererbten, das bedeutet ja, dass eine einzige Kopie des veränderten Gens, das von einem Elternteil vererbt wird, ausreicht, um die Erkrankung dann quasi zu verursachen. Und in den meisten Fällen ist das betroffene Gen hier das sogenannte GCH1-Gen. Mhm. Und es gibt aber auch autosomal rezessive Formen des Segawa-Syndroms, die sind seltener. Und da ist es so, dass bei den beiden Kopien des Gens eine von jedem Elternteil mutiert sein muss, damit die Erkrankung auftritt. Und deswegen ist es natürlich auch deutlich seltener.
Ah, das heißt aber, dass nicht nur die Mutter eben diese Krankheit weitergibt.
Genau, da müssen beide das haben in dem Fall, ne? Also damit bei der rezessiven Form.
Ja, bei der rezessiven Form.
Genau.
Und das Segawa-Syndrom ist eben ja auch bekannt als dopa-responsive Dystonie.
Ja,
also,
genau.
Das funktioniert nicht.
Das funktioniert
sagt
nicht.
Das auf.
Ja.
Wir lernen jetzt einiges über das Dopamin. Denn du nimmst uns mit auf die Reise.
Sehr gerne. Also vielleicht nochmal, was ist Dopamin? Es ist ein Neurotransmitter, der natürlich mehrere wichtige Rollen im Gehirn und im Körper spielt. Und der wird vor allen Dingen auch in verschiedenen Teilen des Gehirns produziert, darunter unter der sogenannten Substantia nigra und dem ventralen Tegmentum, also bestimmte Bereiche im Gehirn, die da eine Rolle spielen.
Substantia nigra.
Ja, da kommst du jetzt als Wahlspielerin. Spanierin.
Sie ist es. Das ist die schwarze Substanz.
Schwarze Substanz,
Masse.
Genau.
Mhm.
Und hier ist es einfach wichtig, dass Dopamin natürlich ganz, ganz viele Funktionen hat. Also insbesondere in der, wie soll man das sagen, Belohnung und Vergnügung. Ja, das ist Dopamin wird als Wohlfühlneurotransmitter bezeichnet. Da es ja auch vor allen Dingen stark in die Belohnungs- und Vergnügungsmechanismen des Gehirns eingreift.
Also immer, wenn ich etwas erledigt habe, spielt das Dopamin eine Rolle. Wenn ich etwas gut gemacht habe, wenn ich gelobt werde dafür oder mich selber lobe, wenn ich Aber auch wenn ich mit dem Fallschirm also abgesprungen bin und erfolgreich gelandet bin, dann werde ich mit Dopamin geflutet. Und dann weiß ich, warum die Vögel singen.
Ja, und auch das treibt auch die Motivation und das zielgerichtete Verhalten an. Mhm. Also beeinflusst auch unsere Bereitschaft, auf das Erreichte dann auch noch weitere Ziele zu entwickeln.
Weil es so schön war. Ja. Da mache ich gleich weiter. Da lerne ich noch eine mathematische, was schön wäre es gewesen.
Ja.
Noch eine mathematische Formel.
Also man kann nie genug Dopamin haben, ne? Nee, aber auch bei der Bewegung spielt Dopamin eine entscheidende Rolle. Also für die Koordination von glatten und kontrollierten Bewegungen. Also wenn man so feinmotorisch und ja.
Ja.
Und wenn wir dann halt einen Mangel haben an dem Dopamin. Fällt dir deine Erkrankung ein?
Naja, es ist eben Parkinson ist die erste, die uns einfällt.
Ja.
Und es ist ja, entweder geht es darum, es geht um den Mangel an Dopamin oder dass Dopamin eben nicht aufgenommen werden kann,
ganz
also
genau.
Nicht weiter in der Verarbeitung verarbeitet wird.
Ja, und dann halt auch wichtig für die kognitiven Funktionen und auch die Stimmungsregulation. Ne? Also
es gibt ja auch
sehr,
die ein oder andere
wichtiger Neurotransmitter
Droge, einfach. Die in den Dopamin Stoffwechsel eingreift oder das Dopamin ersetzt.
Mhm.
Was ja fies ist, dass etwas, was uns eigentlich im normalen Leben so gut gelingt, dann ersetzt wird durch eine Droge und zwar viel schneller und viel einfacher, viel leichter und wir dadurch schnell in die Sucht geraten können, weil es diese Überbrückung, also die Leistung, die ja eigentlich erbracht werden muss, die Belohnung kommt ohne Leistung. Und die Verknüpfung dann eben mit einer Aktivität, wie das dann eben, ne, gerne mit Clubs, dass man ausgeht und dieses Ausgehen verbunden ist mit diesem Hochgefühl der Droge, die zu sich genommen wird, sodass jedes Ausgehen ohne die Droge ein schales, langweiliges Erlebnis ist. Das ist die Krux da dran.
Gut zusammengefasst. Ja. Na, und hier beim Segawa-Syndrom haben wir ja als Symptome dann diese Bewegungsstörung. Also die ersten Symptome treten ja meist dann im Kindesalter auf und umfassen dann Gangstörungen und Muskelkrämpfe. Und die Symptome verschlechtern sich dann typischerweise im Laufe des Tages. Das ist das, was wir hier in der Geschichte gesehen haben, diese sogenannte diurnale Schwankungen.
Das diurnal, also bezieht sich auf den Tag.
Mhm.
Jetzt ist meine Frage, warum ist das so? Also warum ist es morgens besser, abends schlechter? Kann man das sagen? Also außer, dass es natürlich ist es signifikant für diese Erkrankung. Aber bedeutet das einfach, morgens ist mehr Dopamin vorhanden und bis abends habe ich es verbraucht?
Ja, also das ist der Verbrauch dann und die Bereitschaft, dass es dann halt da ist. Dann auch, ne?
Oder weiter produziert wird. Okay. Jetzt möchte ich es nochmal genau wissen, Martin.
Mhm.
Also das Medikament Levodopa, nicht weil ich es jetzt in der Geschichte schon so oft gesagt habe, sage ich es nochmal, sondern Levodopa wird ja auch genannt L-Dopa und L-Dopa ist die Vorform
von Dopamin.
Dopamin.
Mhm,
das heißt,
genau.
Liegt im Körper vor.
Ja, das Problem ist hier, dass Dopamin selber kann nicht die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Also
bei L-Dopamin,
im Gehirn an.
L-Dopa.
Genau. Und L-Dopa oder Levodopa wird quasi als Vorstufe dann verabreicht und wird dann umgewandelt in Dopamin.
Und der Fehler liegt aber dann eigentlich ja in der Umwandlung, weil auf dem GCH1-Gen gibt es ja einen Fehler.
Genau.
Das wiederum ist zuständig für die Produktion von einem Kofaktor.
Genau, das sogenannte Tetrahydrobiopterin.
Das heißt.
Oder kurz BH4.
Das hört sich an wie eine große.
Und das ist halt, du hast es ja schon gesagt, es ist ein Kofaktor, der für die Synthese, also für die Herstellung von Dopamin notwendig ist. Ne?
Und durch die erhöhte Gabe von L-Dopa wird sozusagen die verminderte oder unzureichende das Vorhandensein.
Diese Vorstufe. Ne?
Diese Vorstufe wird das Fehlen des Kofaktors ausgeglichen.
Umgehst es quasi, ne?
Ach, es ist eine richtige Umgehung. Siehste, jetzt habe ich eine Vorstellung davon.
Und das ist halt eine ganz gute Therapie, weil damit kannst du dann auch entsprechend die diese Bewegungsstörung oder Bewegungsfähigkeit erheblich verbessern. Ne? Und das ist ein guter Schritt, dass man halt ein Medikament zur Verfügung hat quasi oder eine Form zur Verfügung hat, um das dann auch besser in den Griff zu kriegen. Hier trotzdem wichtig, eine regelmäßige Überwachung der Krankheit. Ne? Und dann auch neurologische Vorstellung, Physiotherapie, einfach auch um die Muskelkraft und die Koordination zu verbessern und die Beweglichkeit dann auch zu erhalten.
Mhm. Ich finde es ganz irre, dass es eine Krankheit gibt, die sich sozusagen durch die Gabe des nicht heilenden, aber rettenden Medikaments sozusagen Ausdruck verleiht oder sich erst zeigt.
Mhm. Also du
rein durch das, ja, was hilft, zeigt, was fehlt.
Ja. Und damit hast du halt auch eine relativ gute Prognose, also mit der richtigen Behandlung und den regelmäßigen Überwachungen können Patienten mit dem Segawa-Syndrom ein fast normales Leben führen. Und trotzdem ist aber eine bisher jedenfalls eine lebenslange Therapie notwendig und die Behandlung mit Levodopa muss dann halt erfolgen.
Aber ist ja grundsätzlich jetzt etwas, was keine Nebenwirkungen hat, oder? Fragezeichen.
Nee. Ja, die Frage ist halt genauso wie bei Parkinson, wo man ja auch therapiert, ob irgendwann halt die das nachlässt, also die Wirkung quasi von Levodopa. Ne?
Ach so, darüber hat
aber
man
das,
noch nicht
das,
genug Erkenntnisse.
Da bin ich bei dem Segawa-Syndrom jetzt nicht so drin, dass ich dir das beantworten kann, wie da die Langzeittherapie und so weiter dann auch sich auswirkt.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Suche lang dauert, bis man darauf kommt. Ne? Wenn man sich vorstellt, der erste Weg geht zum Orthopäden, was ist da los? Dann kann man sich ja alles Mögliche vorstellen an Ursachen für eine Gehstörung.
Ja, und vor allen Dingen auch in dem Alter, ne?
Ja,
also, dass
Wahnsinn.
Du denkst ja nicht dann an so eine Parkinson-ähnliche Erkrankung, sondern denkst an alles andere, aber nicht in dem Alter an das Segawa-Syndrom unbedingt, wenn du dann als mit deinem Kind beim Kinderarzt landest oder so. Ne?
Haben wir Zahlen zum, oder hast du eine Zahl zum Segawa-Syndrom?
Wie häufig das
Wie
ist,
häufig
das Segawa-Syndrom?
Das oder diagnostiziert wurde? Denn eigentlich können wir ja gar keine Aussage darüber treffen. Das könnt ihr ja eigentlich nie wirklich, wie häufig eine Erkrankung ist. Denn man rechnet ja immer mit einer ganz hohen Dunkelziffer oder undiagnostizierten oder falsch diagnostizierten.
Ja, und das Segawa-Syndrom ist eine seltene Erkrankung, wie alles, was wir hier behandeln.
Oder sogar sehr selten.
Sehr selten. Ja, und die Prävalenz, also wir haben ja diese verschiedenen Formen, also die dominante Form und die rezessive Form, die ja deutlich seltener ist. Aber wenn man so guckt, kann man sagen oder kann man schätzen, dass es so zwischen 0,5 bis 1 Fall pro 1 Million Menschen liegt.
Das ist eine gute Zahl, weil es eben so schätzungsweise so selten vorkommt. Es ist aber eine natürlich eine Zahl, die erklärt, warum es so schwer zur Diagnose kommt.
Ja,
weil es etwas ist, das kommt einem normalen Mediziner einfach nicht unter.
Da denkt man auch nicht so dran. Und hier ist aber auch nochmal interessant, also es betrifft häufiger Frauen als Männer.
Ne? Warum?
Und im Verhältnis von 3:1. Das ist schon, das sagt einfach auch von der.
Betrifft es häufiger Frauen, weil es eine mitochondriale Krankheit ist? Nein, du schüttelst den Kopf, deswegen nicht. Sondern, hast du eine Erklärung dafür, warum es häufiger Frauen trifft?
Also, wir haben ja ein Verhältnis von 3:1 und das ist einfach auch dem Vererbungsmuster geschuldet.
Weil Mütter die Krankheit vererben und das auch alleine tun können.
Genau, also ein möglicher Grund könnte sein, dass das Gen, das für das Segawa-Syndrom verantwortlich ist, also häufig das GCH1-Gen, wir haben darüber gesprochen, möglicherweise auf diesem X-Chromosom liegt. Und Frauen haben 2 X-Chromosomen, während Männer nur 1 haben. Wenn eine Frau
wie schön,
eine Mutation...
Wie du das sagst, nicht nur 1, sie haben 1. Ja. Dafür haben sie eben ein tolles Y.
genau.
Chromosom.
Sehr gut, ne?
Und nur böse Zungen behaupten, dieses Y-Chromosom sei ein verhindertes X-Chromosom. Das würde ich nie sagen.
Genau. Und wir können es noch mal kurz zu Ende erklären. Und wenn eine Frau eine Mutation in einem ihrer beiden X-Chromosomen hat, kann das zweite, also das normale X-Chromosom, die Funktion teilweise dann auch kompensieren. Ne? Ja. Bei Männern würde eine Mutation auf einem einzigen X-Chromosom keine solche Kompensation dann zulassen. Ne?
Ich verstehe. Ah, das war jetzt sehr interessant. Ja, und da danke ich dir zum Abschluss.
Bei Frauen ist das dann meistens dann milder, aber ja, auch eine höhere Diagnoserate. Ne?
Okay, mehr, aber weniger schlimm.
Genau.
Oder öfter, dafür weniger schlimm. Für irgendwas muss es ja gut sein. Martin, ich fand es hochinteressant. Mhm. Wir haben, glaube ich, wirklich Licht ins Dunkle eben gebracht, was unsere Kraftwerke angeht, da, wo unsere Energie entsteht. Mir macht es Freude, wenn wir an solche, ja, wie nennt man das, wenn wir so an die Grundelemente gehen.
An die Bausteine und die Kraftwerke der Zellen.
Ja,
ja.
Zu erklären, wie wir funktionieren.
Ja, also das war hier in dem Fall auf jeden Fall spannend, dass man da auch nochmal in diese Richtung der mitochondrialen Erkrankung gerutscht ist. Ja, aber wieder mal dieses Thema der Seltenheit und darauf kommen, das spielt ja eine sehr, sehr große Rolle und fasziniert mich jetzt auch wieder beim Zuhören.
Dann
das
doch, war, als
wenn man das dann nochmal rekapituliert und drüber nachdenkt, wie man auf die Diagnose dann kommt und warum vielleicht auch manchmal nicht.
Nachvollziehbar immer in beiden Fällen. Oft ist es ja wirklich Intuition oder Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, sowohl für den Patienten, den Betroffenen, als auch für euch Ärzte, der richtige Geistesblitz. Und für das Nicht-Diagnostizieren, selten heißt eben auch selten, wir haben es jetzt, glaube ich, nochmal erklärt, oder eben sehr selten. Und was sehr selten ist und einem nicht begegnet, nie begegnet.
Das kann man auch nicht finden.
Nee, kann man nicht finden. Wir sind bald schon wieder verabredet.
Mhm.
Ich sage nochmal danke. Danke für heute und wünsche alles Gute nach draußen. Dir auch.
Ciao.
Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.